Jesus steht in der Synagoge von Nazareth, öffnet die Schriftrolle, liest aus dem Propheten Jesaja und sagt: Der Geist der Welt ist auf mir, weil er mich erwählt hat, den Reichen Honig um den Mund zu schmieren, die Mächtigen zu ermutigen, sich skrupellos durchzusetzen, die Erfolgreichen darin zu bestärken, sich nicht um andere zu kümmern und den Selbstgefälligen einzuflüstern, sich unbeirrt als Retter zu inszenieren. All das, um das goldene Zeitalter der Selbstverwirklichung auszurufen. Natürlich ist das nicht die Originalversion, eher eine originelle Version dieses Textes aus Lukas 4, den ich zusammen mit ChatGPT erstellt habe, geschliffen habe und versucht habe, auf den Punkt zu bringen, wie die Welt oft funktioniert. Aber Gott sei Dank ist der Auftrag von Jesus ein anderer und ich lese nun noch die Originalversion. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Ja, Frage an euch, wer ist das Zielpublikum von Jesus? Zu wem ist er gesandt? Was lesen wir hier im Text? Ich werde eure Antworten wiederholen, damit sie dann auf der Aufnahme drauf sind.
Für alle mit einem offenen Ohr.
Auch für alle Reichen und Erfolgreichen, die sind oft sehr, sehr arm. Mhm.
Man könnte sagen, auch Unterdrückte, aber hier ausgegrenzte, leidende Menschen ohne Hoffnung. Und jetzt ist Jesus in der Synagoge, schließt die Schriftrolle, setzt sich und sagt: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt. Ja, schöne Versprechen hört man viele, auch heutzutage. Aber ob man sie dann einhält, ist etwas anderes. Und Jesus hält sie und hält sie. Und wie er das macht, das ist eindrücklich. Und darum werden wir heute auch schauen, wie Jesus mit seinem Leben, mit seinen Taten dieses Wort aus Jesaja erfüllt und wie er, Jesus, der Integrierende ist. Also wir sind weiter bei unserer Serie Nummer Jesus, wo es jetzt inzwischen sogar noch schöne Deko gibt, die Nummer Jesus heißt. Jesus, der Integrierende. Er holt Menschen aus ihrer Not heraus und führt sie in ein neues Leben hinein. Das werden wir genauer anschauen. Ein erstes Beispiel. Ich lese mit euch aus Lukas 19. Und er, also Jesus, ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Schauen wir die Geschichte miteinander an. Wieder eine Frage an euch. Wer ist Zachäus vor der Begegnung mit Jesus? Wie geht es ihm?
Hat wohl ein schlechtes Gewissen.
Hat er ein schlechtes Gewissen? Warum?
Weil er betrübt. Mhm. Außer sein Gewissen ist schon auch berührt.
Okay, ja. Mhm.
Also äußerlich hat er alles. Er lebt in Saus und Braus. Aber innerlich war er sehr arm. Mhm.
Äußerlich reich, innerlich arm.
Einsam. Wahrscheinlich hat er nicht sehr viele Freunde.
Ja, ohne Freunde, dadurch einsam.
Ich habe das Gefühl, die wenigsten wollten mit Zachäus zu tun haben. Mhm.
Was denkst du so in einer, wenn sie ihn gekreuzt haben auf der Straße? Was
haben sie gedacht, das ist der, der uns das Geld und alles wegnimmt? Oder
ja.
Auch mehr.
Ja. Er betrügt, also eher einen Bogen um ihn herum machen, mit dem will man nichts zu tun haben. Und wie hat die Begegnung dann mit Jesus ihn verändert? Was erlebte er dabei?
Darf ich vielleicht noch kurz vorher?
Ja?
Ich finde es noch sehr maßgebend, der Zachäus war nicht ein großer Mann, der sich da hinstellte. Und er war ein sehr kleiner Mann. Mhm. Und das finde ich sehr prägnant, oder? Dass er, ein kleiner Mann, hatte so viel Macht, oder? Mhm. Und plötzlich stieg er hinaus, weil er zu klein war,
ja.
Damit er Jesus sah. Das hat mich sehr berührt.
Du denkst, das war auch ein Wunderpunkt, dass er so klein war?
Stimmt.
Ja, hat darunter gelitten.
Mhm.
Ja.
Aber er war auch sehr neugierig.
Ja.
Neugierig und kreativ.
Mhm. Ja. Er war innerlich so leer, aber eben trotzdem auch suchend. Und das heißt, er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Also er blieb nicht einfach in der Leere stehen, sozusagen, sondern kreative Idee, ja, ich gehe auf den Baum rauf, dann sehe ich ihn und vielleicht er mich auch, aber zuerst mal, dass er Jesus sieht. Mhm. Und wie hat es in der Begegnung ihn verändert? Ja, er wurde aktiv. Hä? Mhm. Was hat die Begegnung mit Jesus bei ihm hinterlassen oder ausgelöst?
Hat ihn geehrt.
Es hat ihn geehrt, ja.
Verändertes Verhalten.
Wie anders war sein Verhalten?
Ja, er wollte das ja alles wieder zurückerstatten. Wieder gut machen.
Geld zurückgeben, rückerstatten.
Mhm. Und er wollte darüber hinaus noch großzügig sein.
Ja, mehr als nur das Nötige.
Ja. Ja.
Also mit Jesus hast du einfach einen Spiegel vor dich und er hat sich sicher geschämt, als er mit ihm zusammen war. Darum sagt er ja das alles.
Mhm.
Er konnte nicht mehr so weiter.
Ja. Und trotzdem hat wahrscheinlich die Veränderung schon sehr früh begonnen. Also, er wird ja gesehen, der kleine Zachäus wird gesehen, Jesus sieht ihn und ich würde auch sagen, der Zachäus fühlt sich gesehen. Er fühlt sich wahrgenommen. Und währenddem wahrscheinlich die Leute sonst einen Bogen herum gemacht haben, spricht Jesus öffentlich ihn an, dass es die anderen auch hören können. Zu dir möchte ich kommen, bei dir möchte ich Gast sein. Schon dieses öffentliche zu ihm stehen, da begann der Heilungsprozess im Herzen von Zachäus.
Er ist der Auserwählte in dieser ganzen Menge.
Von den vielen anderen, ja, genau. Genau ihn hat er erwählt. Ja. So ein Fokus, wie ein Scheinwerfer auf ihn, zu dem gehe ich jetzt.
Und ich nehme an, der Zachäus fühlte sich auch ein bisschen der Jesus, der Messias, die alle hinter ihm her, hat ihn, der niemand mit ihm zu tun haben will, auserwählt. und gehe zu ihm nach Hause, trotz den Kritiken
ja. Und alles. Ja. Also eine sehr heilsame Begegnung, die sein Herz so ändert, dass er wie einen neuen Blick auf die Menschen bekommt, auf Ungerechtigkeit und eben wie auch frei wird von seiner Gier. Er hat da gemerkt, Geld macht nicht glücklich. Aber etwas zu ändern ist dann immer noch etwas Zweites. Aber hier wird er wie frei auch von der Gier, ich muss noch mehr Geld nehmen und kann zurückgeben. Kann austeilen über das Maß hinaus. Und so heißt es dann auch am Ende dieser Geschichte über Zachäus, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Also Zachäus war ein Verlorener. Er vermisste Achtung, er vermisste Freundschaft, eben Reichtum machte ihn nicht glücklich, er fühlte sich aber auch vielleicht ohnmächtig. Ja, wie komme ich aus dieser Situation raus? Es wird mir ja niemand helfen, ich habe ja zu niemandem Zugang. Aber Jesus, wie es auch der Vers sagt, er sucht oder kommt aktiv, um zu suchen. Und er suchte auch den Zachäus aktiv, sprach ihn an und gab ihm so eine Gelegenheit, wie ins Leben zurückzukehren, in diese Gesellschaft zurückzukehren. Dieser isolierte und verzweifelte Mann, kleine Mann, der die Juden ausnützte, er wurde zu einem der Söhne Abrahams, wie es Jesus sagte, zu einer von Jesus gesehenen Person. Du bist es auch, dir ist Heil widerfahren. Dieser jahrhundertelangen Geschichte der Israeliten von Glaubenden ist er es auch einer wie Abraham, der glaubt. Und so wurde er ein Gerechtigkeitsstifter sozusagen. Er hat etwas gegen die Ungerechtigkeit zu tun begonnen. Ein zweites Beispiel aus Lukas 7. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin, wahrscheinlich eine Prostituierte. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Jesus spürt dann, was der Pharisäer, der ihn eigentlich eingeladen hat, denkt, aber nicht ausspricht, und er geht mit einem Gleichnis darauf ein. Er bringt zum Ausdruck, dass er mit dem Verhalten der Frau aber durchaus einverstanden ist und das nicht ablehnt, und sagt dann weiter: Deshalb sage ich dir, also dem gastgebenden Pharisäer, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Noch etwas später: Dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Jetzt nochmals dieselbe Frage an euch: Wer war oder wer ist diese Frau vor der Begegnung mit Jesus? Wie ging es ihr? Was seht ihr da bei dieser sogenannten Sünderin?
Einsam, schuldig, sie hatte niemand. Ja.
Einsam, sie schuldig.
Gegrenzt,
ja.
Gebrochen.
Sie war gebrochen.
Scham
behaftet, ja.
Ausgenutzt. Hoffnungslos.
Hoffnungslos.
Und stigmatisiert.
Ja.
An der alten Gesellschaft. Keine Chance, sich zu integrieren. Keine Chance.
Mhm. Und warum kam sie dann zu Jesus? Was war da auch noch in ihrem Herzen, neben diesen Gefühlen, die ihr aufgezählt habt? Wie dachte sie selbst über das, was so ihre Vergangenheit war?
Sie war mutig und offenbar ohne Menschenfurcht.
Sie war mutig.
Mhm. Sie hatte nichts mehr zu verlieren.
Ja. Ich glaube, sie bedauerte ja wirklich, was auch geschehen ist. Sie war auch reuig, aber sie suchte auch nach Annahme, nach echter Liebe, nach Vergebung. Und ich glaube, sie war so verzweifelt, wie du gesagt hast, Therese, sie war so verzweifelt, dass sie dann mutig wurde. Wie gesagt, jetzt, ich habe nichts mehr zu verlieren. Alles oder nichts. Jesus ist meine letzte Hoffnung. Mögen die Leute denken, was sie wollen. Ich gehe jetzt zu Jesus und schütte dieses Öl über ihn. Er ist meine letzte Hoffnung. Und ich glaube, dieses vielleicht unkonventionelle Verhalten, das liebt Jesus, auch wenn es so von Herzen kommt. Wenn so, auch wenn die Verzweiflung da ist, zu ihm gehen, Herz ausschütten. Wer kann dann damit umgehen? Das sehen wir ja, wie er reagiert. Und wie hat die Begegnung dann die Frau verändert? Was hat das ausgelöst bei ihr? Anbetung. Wo siehst du das? Mit dem Öl, Küssen, ja, Tränen.
Und er hat gesagt, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Also bis diesem Moment hatte sie sicher keinen Frieden.
Ja.
Und der Frieden öffnet auch der Glaube.
Was ich habe auch gesehen, dass ihr seid vor der vielen Sünde. Und sich bittet, eigentlich bei Gott, dein Sund ist ein Sund. Ob es eins oder mehr ist. Es ist sehr interessant, dass Jesus bringt das Wort rein, damit dass die Menschen gern hören, losen, dass auch die, wo viele Sünden sind, oh, das gibt es in der Menschheit, sie, das ist ein Kriminell, das ist so eine Sünde, es geht dann abstufig von der Acht, aber jetzt wird das aus begleichet. Auch die viele Sünden nach euch, ist geheilt,
also für Jesus ist es eigentlich nicht ein Problem, ob jemand viel oder wenig gesündigt hat. Viel entscheidender ist die Haltung. Der Pharisäer denkt sich ja wohl, ja, also diese da, also mit ihren vielen Sünden, das geht ja nicht. Und dann lässt er sie noch zu sich. Aber ich hingegen, der ja eigentlich korrekt lebe, und da bringt es dann gar nichts, auch wenn es wenig Sünden wären, man ist trotzdem schuldig, und die Schuld wird in dem Sinn auch nicht vergeben, wenn man gar nicht zu Jesus geht damit, weil man sich als gerechter sieht. Jedenfalls wird sie tatsächlich entlastet von ihrer Schuld in dieser Begegnung. Sie erlebt Annahme, sie erlebt Würde, Liebe und eben diesen, ob sie den Frieden schon erlebt in dem Moment, oder er sagt es ihr mindestens, aber gut möglich, dass viel mehr Frieden in ihr Herz einkehrt danach, oder schon in dem Moment. Ein anderes Mal, als die Pharisäer Jesus vorwerfen, er soll doch nicht so mit den Zöllnern und den Sündern essen, da antwortet Jesus, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen. Und nicht, so ein bisschen in der freieren Übersetzung von Neues Leben, nicht um meine Zeit mit denen zu verbringen, die sich schon für gut genug halten. Die Luther-Übersetzung wäre nicht mit den Gerechten. Aber ich fand das schön so, ja, die sich für gut gehalten, ja, ist nicht schlecht bei mir. Nein, da wird es auch schwierig, nahe an ihr Herz zu kommen, wenn sie sich so souverän geben, ja, bei mir ist alles gut, Paletti. Hingegen an die Herzen von Menschen kommt er ran, wenn sie so sind, wie sagt Zachäus oder diese Frau, und verletzlich sich machen. Jesus hat eigentlich ein anderes Beurteilungsmuster. Er lässt sich nicht blenden und sagt, oh, es mit den Pharisäern muss ich da aufs Foto für die nächste, die Schlagzeile auf der Titelseite der nächsten Zeitung. Dann, Herr Jesus, hast du gesehen, da war ein Pharisäer da, zu Hause, ist er eingeladen worden? Nein, das macht er nicht. Er sieht die Herzen, es zieht ihn viel mehr zu den Menschen, die ehrlich sind, dass die sagen, ich habe es nicht im Griff. Die sagen, ich habe zu kämpfen, ich bin traurig, ich bin überfordert, ich bin krank, ich bin einsam. Da geht Jesus hin. Da kommt er auch an die Herzen ran. Und wer wie Zachäus oder die Frau die eigene Not dann wahrnimmt und in dieser Not Jesus sucht, der wird von Jesus mit offenen Armen empfangen. Kennst du diesen Jesus, dem du Schmerzen, Sorgen, Ängste, Einsamkeit, all die Sachen bringen kannst? Und kennst du seine Reaktion darauf? Oder trägst du es eben auch selbst weiter für dich, weil du denkst, ich kann ja damit nicht zu ihm gehen? Gefühle der Scham, der Unzulänglichkeit, des Minderwertes. Gehst du damit zu Jesus? Und weißt du, wie er darüber denkt, wie er über dich denkt? Für mich, so nach meiner oder in meiner Gymnasiumzeit, habe ich eigentlich tiefere Freundschaften vermisst. Und ich hatte aber überdurchschnittlich viele Jesus-Nachfolger in meiner Klasse. Und so mit zunehmender Dauer im Gymnasium habe ich erlebt, wie ich ehrlich sein kann vor ihnen. Sonst war ich in der Klasse eher so der Pausenklon. Und das war, oder das ist eine Seite von mir, dass ich Humor habe und gerne mal einen Spruch liegen lasse. Aber es ist nicht der ganze Stefan. Und der andere Stefan, den habe ich wie ausgeblendet. Oder das Gefühl gehabt, ich muss ihn irgendwie verstecken. Es gab auch mal den Spruch, wenn der Stefan kommt, oder wenn der Weber kommt, dann wird es lustig. Wenn der Weber kommt, wird es lustig. Und dann das habe ich eine Phase, war es mehr ein Kompliment, und plötzlich habe ich gemacht, ja, aber wenn der Weber nicht lustig ist, wo geht er dann hin? Und bei diesen fünf Klassenkollegen, die Jesus kannten, merkte ich plötzlich, ich kann auch mal der nicht lustige Weber sein. Sie luden mich in eine Gebetsgruppe ein, ob ich da mitbeten kommen wolle. Das erste Mal habe ich es ausgeschlagen. Bei einem zweiten Versuch, den sie wahrscheinlich allen Mut zusammengenommen haben, habe ich zugesagt und gesagt, ja, ich komme, aber ich bete da nicht laut oder irgendwie, ich bin einfach dabei. Und dann durfte ich aber meine Anliegen teilen, was mich beschäftigt, was mich schwer dünkt. Und für mich waren wie auch Menschen, die diesen Jesus in sich trugen, ein Weg dazu, Jesus selbst zu finden, zu merken, er kann mit dem umgehen, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich Probleme habe oder wenn ich niedergedrückt bin. Ich möchte das Thema weiter vertiefen mit ein paar weiteren Beispielen, etwas in kürzerer Form. Da ist ein Mann aus der Decapolis-Region, das ist so die Zehnstädte-Region, so ein bisschen östlich, nordöstlich vom See Genezareth, heidnisch, überhaupt nicht ein Ort, wo die Juden sonst hingingen. Und der war von vielen Dämonen geplagt, lebte in den Grabhöhlen, war einsam, war abseits von den Menschen. Und Jesus übergeht schon mal das Tabu, als Jude in diese Region hineinzugehen, zu den Heiden, diesen bösen Heiden, und befreit ihn von den Dämonen. Und was macht er nachher? Er schickt ihn zu seiner Familie. Und so wurde dieser, man würde sagen, dieser gottlose Mensch, ja, er war auch gottlos, er war von Dämonen geplagt, er wurde zum ersten Zeugen, zum ersten Verkündiger von Jesus in dieser Decapolis-Region. Jesus würdigte ihn. Oder Jesus trifft am Jakobsbrunnen auf eine Samariterin. Man weiß, sie hat, oder ja, er weiß es dann, aber wir wissen es heute inzwischen auch. Sie hatte verschiedene Männerbeziehungen. Sie war verachtet in ihrer Stadt, gemieden. Und was macht Jesus? Er bricht zwei Tabus. Einerseits spricht er als Jude mit einem Samariter oder mit einer Samariterin. Also das waren zwei Völker, die gingen sich möglichst aus dem Weg, verachteten sich. Und eben als Mann sprach er eine Frau an. Und ausgerechnet ihr, dieser ausgegrenzten Frau, gibt sich Jesus zum ersten Mal ganz deutlich als der Messias aus. Ich bin den, auf den sie schon lange warten, ihr hier, aber auch die Juden. Was für eine Ehrung. Und er stillt dann ihre tiefe Sehnsucht nach Annahme, nach echter Liebe, nach Würde. Und sie ist so verändert, so erfüllt von dieser Begegnung. Was macht sie? Sie geht zurück in die Stadt und erzählt ihnen von Jesus und was der über sie gesagt hat und was der über sich erzählt hat. Ausgerechnet aktiv sucht sie den Kontakt zu den Menschen, die sie ja vorhin gemieden hat. Darum war sie auch um die Mittagszeit, zur Hitzezeit war sie Wasser schöpfen und nicht dann, wenn die anderen Frauen eigentlich gehen. Genau so stark ist die Veränderung schon geschehen, dass sie plötzlich auf Menschen zugeht. Und das Erstaunliche passiert. Also das zweite Erstaunliche, nicht nur, dass sie gegangen ist, auch sie hören, also die Leute hören auf sie. Und es heißt dann, dass viele an Jesus geglaubt haben, wegen ihr. Später dann auch noch, weil sie Jesus selbst hörten. Aber es gibt schon etliche Leute, die auf sie alleine reagieren und sagen, hey, also wenn du das erzählst, dann muss was dran sein. Du bist ja so verändert, du bist so erfüllt. Und gut möglich, dass die Frau, die vorher so ausgegrenzt war, Teil dieser neuen Gemeinde war, dann, die dort entstanden ist. Es gibt ja auch eine Kirche dort, soviel ich weiß, mit einem Brunnen, oder ja, ich weiß nicht, was das immer, dass es beim Jakobsbrunnen ist. Sie war Teil, eingebettet in etwas Neues, kann man vermuten. Das steht nicht so, aber es ist gut möglich, dass die Begegnung mit Jesus auch langfristig Veränderungen zum Guten hatte. Und dann noch der blinde Bartimäus, der vermutlich seit Jahren bettelnd am Straßenrand gesessen ist. Er wird geheilt, aber er erhält mehr als nur wieder das Augenlicht. Er wird dadurch wie auch zurück in die Gesellschaft integriert. Als Blinder war er ja total von den anderen abhängig, konnte keiner Arbeit mehr nachgehen, sehr wahrscheinlich. Er war sozusagen ein Nichtsnutz. Hartes Wort, aber ja, für wen ist er da? Minderwertig. Was soll man mit dir? Und jetzt kann er vermutlich wieder einer Arbeit nachgehen und wie? Zur Gesellschaft beitragen. Jesus befreit eben nicht nur von etwas, sondern auch zu etwas. Er geht nicht nur unsere Vergangenheit an oder das gegenwärtige Problem, er gibt uns auch eine Zukunft. Seine Hilfe ist nicht nur punktuell, in einem Moment. Er integriert uns auch in die Gemeinschaft und befähigt uns sogar zum Beitrag in diese Gemeinschaft. Interessant ist das Wort Ekklesia, das im Neuen Testament oft für Gemeinde übersetzt, also gebraucht wird und übersetzt wird. Ekklesia meint die Herausgerufenen. Wir Christen sind bis heute Herausgerufene. Ja, aber wovon sind wir denn herausgerufen? Ja, eben aus solchen Situationen, wie Zachäus drin war, wie die Frau drin war, wie die Samariterin drin war, wie der Bartimäus drin war. Wer seine Verlorenheit, wer seine Bedürftigkeit vor Gott nicht erkennt, der braucht auch keinen Retter. Der braucht auch keine Hilfe. Aber der Weg in die Gemeinde oder ins Reich Gottes ist ein anderer. In den Seligpreisungen lehrt Jesus, selig sind die da geistlich arm, nicht reich sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Also die Gemeinde, um es auch vielleicht ein bisschen provokativ zu sagen oder bildlich, ist nicht ein Laufsteg der Schönen, der Reichen und der Mächtigen. Und auch Jesus Nachfolge ist nicht so ein Laufsteg für die Schönen, wo man sich präsentieren kann. Der Zugang ist immer darüber, die eigene Armut zu sehen und zu sagen, ich habe eigentlich nichts zu bringen. Nicht, Jesus, du hast in mir eigentlich jetzt das Große losgezogen. Nein, ich habe das Große losgezogen, indem ich Jesus gefunden habe und sehe, wie er ist. Und über diese Abhängigkeit, über dieses Verständnis, hey, ich brauche Jesus, ich brauche seine Hilfe, so kommen wir in die Gemeinde hinein, in sein Reich hinein. Und das nicht nur erstmalig ganz zu Beginn, sondern immer wieder. Immer wieder ist dieser Hilferuf der Weg dazu, Gott zu erleben, seine Nähe zu erleben. Psalm 34, 19 sagt, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Da kommt Jesus einfach besser an, wenn wir nicht in Überheblichkeit oder in Selbstgefälligkeit kommen. Und wir Herausgerufenen sind eben auch Hineingerufene. Wir sind hineingerufen in den Leib von Jesus. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Wir haben da wie einen Platz bekommen. Jetzt jedes Glied zählt. Es kann nicht das Auge sagen zum, was ist genau in der Bibel, dich brauche ich nicht, als das andere Glied. Nein, es braucht alle. Sie haben einen Platz, einen Wert, eine Würde in Jesu Augen. Und wir sind jetzt gerufen, mit und füreinander zu leben und Jesus zu ehren. Umgekehrt, Satan, er zerstört, er trennt, er isoliert. Aber Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören und diese Trennung wieder aufzulösen. Jesus geht auf Beschämte, auf Gebrochene, auf Schuldige, auf Einsame zu. Und er heilt, er gibt Würde, er gibt Raum zur Entfaltung. Und wir sollen es ihm gleich tun, als Gemeinde. Gottes Reich ist ganz anders als die Welt. Zugegeben, die Gemeinde funktioniert nicht immer ganz so schön oder ganz am Ideal-Dings, aber das ist unsere Berufung. Was meinst du? Gott schaut nicht aufs Äußere, nicht auf den Status, nicht aufs Bankkonto, bei ihm zählen andere Dinge. Und Paulus sagt es dann später so, da habe ich die Folie, glaube ich, ja. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Da werden plötzlich diese Unterschiede, die in der Welt zählen, die einen sind immer auf den Titelblättern und die anderen nie, oder die anderen kassieren immer viel ab und die anderen, die werden plötzlich eigentlich aufgehoben. Alle haben einen Zugang zu Jesus, zum König der Könige, egal was ihr Hintergrund ist. Und die Ekklesia dieser ersten Christen, das war nicht einfach so eine religiöse Freizeitgruppe, kein Feierabend-Hobbyverein oder so ein Sonntagmorgen-Club. So, ja, so ein bisschen zusätzlich können wir jetzt dort noch her. Nein, das war ein Gegenentwurf zur Art und Weise, wie die Gesellschaft damals funktionierte. Eine Gesellschaft der Härte, der Verachtung, der Trennung, der Ausbeutung zur Zeit dieses Römischen Reiches. Und genau dieser Gegenentwurf der Ekklesia, der war dann drum auch dann für die einen so eine Provokation, weil sie sich in Frage gestellt fühlten oder angegriffen. Aber für die anderen war es ein anziehender Magnet. Hey, da will ich auch hin. Wenn man da so umgeht miteinander, Hab und Gut teilt und für miteinander ist, dazugehört, da will ich auch hin. Und auch wir sollen eine solche Ekklesia sein, so eine Gemeinde, die sich bewusst ist, wir haben alle einen düsteren Hintergrund, aber mit Jesus kommt Licht hinein und wir können jetzt füreinander und miteinander und unterwegs sein. Ja, und was machen wir daraus? Mir sind zwei Anwendungsfragen in den Sinn gekommen. Ich werde beide einblenden und du kannst auswählen, welche dich mehr anspricht oder Gott fragen, zu welcher er mehr sprechen möchte heute. Lieber eines Thema tiefer als beide oberflächlich. Die eine Frage ist, sind auch wir, sei es persönlich oder als Gemeinde, Gemeinschaft, integrierend, sind auch wir ein Freund der Sünder und Zöllner, könnte man auch so fragen. Möchtet ihr Jesus, um es dann vielleicht noch konkreter zu machen, eine Person oder eine Zielgruppe zeigen, zu der er dich hinschickt? So im Sinn von, wer ist dein Zachäus oder wer ist deine Samariterin, wo du hingehen kannst und ihr Leben verändern kannst. Das ist die eine Umsetzungsmöglichkeit. Und die andere, sehen wir unsere eigene Armut vor Gott? Gibt es so eine Not in deinem Leben, die du heute, in diesen Tagen, vor Jesus bringen und vor ihm kapitulieren kannst? Einfach sagen, du, ich bin ohnmächtig, ich weiß nicht mehr rein und aus, aber ich komme jetzt einfach mal zu dir. Ich bitte dich um Hilfe. Unabhängigkeit gilt ja sonst so als wahnsinnig wichtig in unserer Zeit, aber Abhängigkeit von Gott ist gut, ist positiv. Wir sollen wissen und im Bewusstsein leben, wir brauchen ihn. Uns da nicht loslösen in eine falsche Unabhängigkeit. Ich gebe euch eine Minute zum Nachdenken und dann bete ich mit euch. Wir haben gesungen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben und aber auch, dann auch in meiner Stärke und vielleicht aus heutiger Sicht von der Predigt her auch in meiner Schwäche. Sei du der Mittelpunkt, Jesus, in meiner Schwäche. Ich gehöre dir. Ich will dir nah sein. Ich will dir folgen. Mein ganzes Leben. Und nicht nur die Sonnenseiten, sondern auch das Schwierige. In dir verlieren. Ich will alles in dir verlieren. Ich will alles mit dir teilen. Jesus, ich danke dir für diese Ermutigungen aus deinem Wort. Es sind wirklich Worte des Lebens, die uns so nicht begegnen in der Welt. Und wir wollen uns diesen Worten öffnen und wir wollen uns dir öffnen. Und wir wollen dich mitten in der Not anrufen. Wir wollen dich zum Mittelpunkt erheben. Sagen, um dich soll sich unser Leben drehen. Wir wollen nicht niedergedrückt sein von den Schwierigkeiten in unserem Leben, von unserer Gesellschaft. Und wir wollen uns auch senden lassen, uns fragen, wo ist der Zachäus, der heute noch ausgeschlossen ist, der heute noch nach Aufmerksamkeit hungert, wo ich vielleicht einen Anfang machen könnte, den ich sehen könnte und sagen könnte, du, bei dir möchte ich mal essen kommen. Oder du kannst ja mal bei mir kommen. Jesus, zeig uns, was du uns sagen willst heute Morgen. Und befähige uns dazu, es umzusetzen. Dir zur Ehre. Uns zum Segen und dir zur Ehre. Danke dir. Amen.
Amen.
The outcast finds us.